Tripping Channel, heute auf der IPAV-Konferenz mit Mick van Trostenburg aus Wien, meine ich, aus Österreich in jedem Fall.
Stimmt, ja, genau.
Und du arbeitest da wo?
Offiziell bin ich schon in Pension, aber ich arbeite noch sehr viel einerseits in einer Consultancy, Gender Pro, wo ich versuche, Firmen, Spitälern, andere Gesundheitsorganisationen zu beraten, wie Transgender-Medizin in das normale System implementiert werden kann. Das ist recht spannend. Und auf der anderen Seite arbeite ich noch freelance, klinisch. Also ich gebe viel Second, Third Opinions und werde gefragt, wenn es um komplexe Fälle geht, um meinen Senf dazu zu geben.
Du arbeitest schon als was und wie lange im Thema Trans?
Ja, 30 Jahre schon. Ja, ich habe es aber fast nicht mehr geglaubt.
Und du hast gelernt, wo, bei wem? Wer waren deine Lehrer damals? Also ich kenne sie nur in Deutschland, das ist das Problem.
Ursprünglich, ich bin ja Deutsch, ein holländischer Österreicher oder umgekehrt. Ich habe meine Ausbildung in Wien gemacht, am AKH Wien. Und dort gibt es eine Abteilung für gynäkologische Endokrinologie, wo auch in den 90er Jahren Transpersonen gesehen wurden. Und das Thema hat mich dermaßen fasziniert, dass ich mich da drin vertieft habe. Und dann wurde ich auch eingeladen, dort mehr zu machen und habe die erste österreichische Ambulanz für Transgendermedizin für Hormonbehandlung am AKH Wien, also das größte universitäre Zentrum von Österreich, gegründet. Und danach habe ich dann einen Ruf nach Amsterdam bekommen und habe dort ein Jahrzehnt die Amsterdamer Klinik medizinisch geleitet.
Und mit dem Dutch-Protokoll was zu tun?
Na, massiv. Das war ja Teil. Das Dutch-Protokoll, also die Behandlung von Jugendlichen, nicht? Hatte ich natürlich sehr viel zu tun. Das haben wir damals implementiert, gemeinsam mit Becky Cohen-Ketternis, einer Psychologin, die da ganz führend war, und Harriet de Lamar, eine Kinderendokrinologin. Und ja, wir haben in den Ende der 90er, Anfang dieses Jahrtausends, haben wir die ersten Jugendlichen mit Pubertätsblockern behandelt. Übrigens keine Behandlung, die jetzt neu ist. Die haben wir für sehr viele anderen nicht genderdysphorischen Sachen schon eingesetzt. Bei Kindern, die mit einem geringen Wachstum, nicht, um sie noch eine Chance zu geben, dass das durch die Blockade, dass die Epiphysenfugen langsamer zugehen, sodass sie noch ein bisschen wachsen können. Also es gab schon davor sehr viel Erfahrung mit GnRH-Analoga, wie diese Medikationsgruppe heißt. Und wir verfolgen das immer noch. Und das war mir wichtig, weil ich war eigentlich zuständig für die Erwachsenen-Hormonbehandlung, dass es ein Follow-up gibt. So dass in Holland nicht diese Probleme entstanden sind, wie wir das in London erlebt haben, an dieser Tavistock-Klinik, die geschlossen werden musste, oder Karolinska in Schweden, wo wegen des fehlenden oder mangelnden Follow-ups dann die Autoritäten, die Gesundheitsbehörden, die Behandlung sehr kritisch gesehen haben und dann zum Teil gestrichen oder blockiert haben.
Da gibt es ja zwei Elemente. Das eine Element ist diese aus meiner Sicht sehr unsägliche Evidenzdiskussion, die ja an dieser Stelle gar nicht greift, weil es ja unethisch wäre, wenn Kinder nicht mit Blockern behandelt werden. Da kann es ja in dieser Form die geforderte Evidenz gar nicht geben. Aber der zweite Punkt ist, ich bin selber seit 30 Jahren im Feld tätig und also die kritischen Fälle, die ich in meinem Berufsleben gesehen habe, die will ich jetzt nicht sagen, kann ich an der Hand abzählen, aber das ist doch eine geringe Zahl. Also gibt es überhaupt einen Anlass zu sagen, das, was ihr da entwickelt habt, ist zu kritisieren, weil nun, was weiß ich, irgendwelche Detransitionsraten nach oben gegangen sind irgendwo?
Nein. Ich war ja beteiligt an diesem Protokoll. Also ich sehe das nicht so kritisch. Das Problem ist vielmehr die, wie man es auf Englisch nennt, diese violating the protocol, dass vor allem in Amerika sehr viele Jugendlichen und auch schon Kindern vor der Pubertät mit GnRH analoga behandelt werden. Und dazu gibt es keine Evidenz. Und im Übrigen, ja, man kann kritisch sein gegenüber Evidenz, aber wir nennen das auch immer, und auch in den Standards of Care von WPAS, wir nennen das Best Available Evidence. Wir können tatsächlich einiges gar nicht machen, weil diese höchste Stufe von wissenschaftlichen Artikeln nicht mit einem Doppelblind Placebo-Controlled Group, das geht tatsächlich überhaupt nicht. Das wäre unethisch. Der Punkt ist, bei diesen ganzen Behandlungen von Jugendlichen ist das Follow-up, dass man sich an diesem Protokoll hält. Ursprünglich war es gedacht als eine sogenannten Extended Diagnostic Phase, also um Zeit zu gewinnen, um gemeinsam mit dem betroffenen Kind, Jugendlichen, nochmal genau auszusuchen, was denn der richtige Weg ist für das Kind. Und ich gebe gern zu, weil wir Erwachsenen, wir Professionals, uns nicht getraut haben. Die Kinder, für denen war das völlig klar. Und all diesen Jugendlichen, die wir schon behandelt haben und die jetzt schon 35 Jahre alt sind, es gibt bis jetzt aus dieser Gruppe kein einziger Regretter. Dann wird das wieder uns zum Vorwurf gemacht. Ja, ja, wir haben diesen Kindern so gepampert und die sind ja alle schon so kontrolliert. Das ist ein Bias. Ja, so sehe ich das nicht, weil dann kann man immer und alles kritisieren. Nein, man muss es aber korrekt machen. Und nochmals, wir drängen niemandem, wir haben das nicht und wir tun es auch heute nicht. Ich kenne auch kein vernünftiges Zentrum, der das macht. Wir drängen keinen Jugendlichen, keinen Erwachsenen in irgendeiner Richtung. Wir versuchen ergebnisoffen den besten Weg auszusuchen. Und ja, als Professional möchten wir schon dahinter stehen. Aber es ist fast praktisch, kommt es nicht vor, dass irgendjemand tatsächlich, der diesen Weg gehen möchte, der zu uns kommt oder zu euch, dass wir da Zweifel daran haben, dass diese Person ein Problem hat mit seiner Gender-Identität. Die Probleme, die wir vielmehr sehen, ist die Tragkraft, um diesen Schritt zu machen oder begleitenden Probleme, das somatischer Art oder psychischer Art sein. Das sind eher die Probleme, wo wir dann sagen, na, warten wir noch mal ab oder versuchen wir erst einmal eine stabilere Situation zu erzeugen, bevor wir den Weg gehen. Aber das ist auch aus unserer Unsicherheit heraus. Ja.
Ja, ich sehe 14-jährige Transjungen, die haben ihren Körper zerschnitten, haben schon mehrere Suizidversuche hinter sich und haben einfach die Energie nicht mehr, den Leuten vorzuspielen, sie wären Mädchen. Das ist das Problem, was wir haben. Und dann zu sagen, ja, da muss man Watchful Waiting machen oder sowas, dann würde man diese Kinder ja nochmal über Jahre hinweg in eine schwierige Situation zwingen. Also aus unserer Sicht, aus Sicht der Community-Beratungsstelle, gibt es schon aufgrund der Fakten, Lage, Handlungsdruck, sich um die Kinder zu kümmern.
Ja, man muss sich um sie kümmern, aber das ist kein Warten, das ist ein Arbeiten mit den Kindern. Also nicht sofort Hormone zu geben, halte ich für durchaus oft berechtigt, aber das heißt nicht, dass man deswegen die Behandlung postponiert, bewusst oder verzögert, sondern man hat Gründe dafür. Es muss irgendein Argument da sein, nicht. Kein Kind kommt in solchen Zentren, weil es quasi aus einem Spleen heraus jetzt einmal versucht, versuche ich mal meine Probleme über diese Schiene zu lösen. Das habe ich praktisch nicht erkannt. Ja, vielleicht ein kleiner Exempel. Es gibt natürlich diese postpubertäre Gruppe der Mädchen, die sehr, sehr sich angewachsen ist, die kommen öfters und sagen so quasi so late onset, ich bin trans, ich war zwar früher nie, aber jetzt bin ich es. Und da stellt sich heraus, dass aus dieser Gruppe, wenn man die also exploriert, wenn man mit sie psychologisch sie begleitet, dass dann doch relativ deutlich und schnell deutlich wird, dass der Weg einer Transition jetzt nicht der richtige Weg ist.
Na, meiner Erfahrung nach ist es so, dass ein falsches Geschlecht vorzuspielen Energie kostet. Das ist ein Aufwand. Und das würde bedeuten, wenn es ein Cis-Mädchen wäre, das einen Jungen spielt, das kann man vielleicht eine Zeit lang machen. Das mag möglich sein, aber mit Sicherheit nicht ein halbes Jahr und auch kein Jahr. Das ist völlig unmöglich.
Sehe ich auch so, ja.
wo ich hier nun fachlichen Rat sozusagen gegenüberstehen habe. Wir sehen häufiger mal Fälle, wo Blocker doch über einen relativ langen Zeitraum gegeben wird. Und unsere Einschätzung ist, dass Blocker also maximal ein Jahr lang gegeben werden sollten, dann sollte eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung beginnen. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie haben recht. Sie haben recht. Laut diesem Dutch Protocol gibt es einige Kriterien, wann man damit startet, nicht? Frühestens ab dem Alter von 12 steht da drin, ein Tanner-Stadium, erreichtes Tanner-Stadium von 2 bis 3 und die Pubertät sollte in Gang kommen, sprich Menstruation oder Wachstum von Hoden und Geschlechtsorgane. Faktum ist, dass die wenigsten mit 12 anfangen. Die meisten bei uns, aber auch in Holland, in alle Zentren, die ich kenne, ist der Durchschnitt eigentlich, liegt etwa bei 14. Wenn man da anfängt, dann halte ich es für ganz, eigentlich ganz gut vertretbar. Denn tatsächlich die GnRH-Analoga, die haben schon sehr viele negative Effekte. Deswegen würde ich es lieber nicht länger als 2 Jahre geben. Wenn man es vorher gibt, also früher anfängt und dann müsste man bis 16, also dann sind das schon 4 Jahre, das ist schon ein bisschen kritisch zu sehen. Also ich würde dann lieber etwas später damit anfangen, auch mit dem Vorteil, dass dieses Kind noch die Anfänge der Pubertät erlebt, also auch quasi die, weiß, dass es tatsächlich quasi so eine eigene Erfahrung, negative Erfahrung von was sie nicht sein möchte. Vorher ist es nur eine Idee, eine massive, ganz klare, deutliche Idee. Aber tatsächlich erlebt man das dann am Anfang der Pubertät, wenn da etwas Unerwünschtes wächst und das genderdysphorischen Gefühlen verstärkt. Das gibt jedenfalls den Professionals ein bisschen mehr Sicherheit, dass das der richtige Weg ist.
Nun gibt es also eine politisierte Debatte, darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Und es gibt viele Gerüchte, wie die Situation in Holland ist, wie die Situation in England oder auch in Schweden ist. Also mir selber sind weder in Schweden noch in England noch in Holland irgendwelche kritischen Fälle bekannt geworden, wo faktisch Fehler in der Behandlung gemacht worden sind oder die Behandlungszentren kritisiert worden sind oder juristisch angegangen worden sind. Der eine Fall in England war ja ein hochgepemperter Fall, der mit der Behandlung von Jugendlichen überhaupt nichts zu tun hatte. Wie sieht die Situation in Holland aus und wie sieht die Situation in anderen Ländern aus? Gibt es da irgendeinen faktischen Anlass, von dieser von Ihnen geschilderten Behandlung abzugehen?
Da wird es nicht in Frage gestellt. In Holland sind andere Probleme im Moment da, nämlich die Wartezeiten. Also von Anmeldung, noch irgendeine Anmeldung, bis zur ersten Konsult dauert es oft 4 Jahre. Das ist natürlich killing. Das führt dann auch dazu, dass Leute Selbstmedikation machen, dass sie psychisch dekompensieren und. Jetzt hat man in Holland immer mehr Zentren jetzt eingerichtet, die das übernehmen. Früher war es zentralisiert in einem Zentrum oder eineinhalb Zentrum. In Groningen war es auch noch. Jetzt gibt es, glaube ich, 6 Zentren. Die Kinder, soviel ich weiß, werden im Moment immer noch nur in 3 Zentren behandelt. Und damit auch dieser extremen Wartezeitung. Aber das ist eine politische Diskussion in Holland. Nicht, sie haben kein Geld und in Holland geht es sowieso immer nur ums Geld. Und die Politik ist nicht bereit, da mehr zu finanzieren. Und die Zentren sagen, ja, wir können es einfach nicht mehr. Das Nadelöhr ist immer die psychologische Betreuung in Holland. England und Schweden ist die Situation komplett anders. Tatsächlich gab es in diesen Tavistock-Klinik schon Probleme. Jetzt nicht festgemacht an einen Fall, sondern die Dokumentation der Behandlung war absolut mangelhaft. Und das kann nicht sein. Da geht es überhaupt nicht um Transgender-Medizin, das gilt generell. Wenn ich eine Lungenentzündung behandle, muss ich auch dokumentieren, was ich mache. Und das war nicht in Ordnung. Ähnlich liegt es in Schweden. Da geht aber die Behandlung ganz normal weiter, aber sie wird nicht so an die große Glocke gehängt. Und da gab es, soweit ich weiß, auch keinen konkreten Fall, der zum Anlass genommen hätte werden können, um das Ganze in Frage zu stellen. Politisch ist die Situation eher schwierig. In Deutschland, in Österreich, in jedes Land. Einfach weil der Widerstand gegen diese Behandlung so massiv ist. Da geht es um Unsicherheiten von allen Menschen, was ihre Identität betrifft. Da geht es um Identität, die weit größer gemacht wird als einfach unsere Gender-Identität. Da geht es um Volkstheorien und diese unsägliche Mann-Frau-Diskussion, die zu überhaupt nichts führt, außer dass Sportler dann plötzlich nicht mehr antreten dürfen. Ja, darüber kann ich als Mediziner gar nicht so viel sagen. Ich kann es nur feststellen und ich bedauere es, dass sowas überhaupt stattfindet. Im Moment, denke ich, ist Deutschland Vorreiter, was die gesetzliche Situation betrifft. Darauf könnt ihr, glaube ich, sehr stolz sein. Aber die medizinische Behandlung in Deutschland, die könnte auch hier noch sehr verbessert werden. Es gibt kein Referenzzentrum in Deutschland. Psychotherapie und Psychologen wird vor allem in Praxen gemacht, so wie in Österreich, und nicht an Zentren. Das heißt, die Zusammenarbeit mit den Medizinern ist eigentlich ganz mangelhaft. Das sind so Sachen, die verbessert werden könnten. Kooperation, Koordination, ja.
Ja, das könnte man denken, aber die Community hier aus der fachlichen Seite ist ja tatsächlich klein. Wir kennen uns alle, das hat man hier heute auch ganz gut gesehen. Wir sehen uns vierteljährlich im Qualitätszirkel und Klientinnen da irgendeine Show abliefern, dann kriegt man das schon auch nochmal unter die Nase gerieben. Also es ist ja nicht so, dass die Community aus der ärztlichen Seite, die trans behandelt, irgendwie riesig ist, sondern das ist ein kleiner...
Nein, aber trotzdem, ich denke, dass die Koordination und Zusammenarbeit, dass das wirklich verbessert, noch immer verbessert werden kann. Und das sollte auch strukturell verbessert werden. Es geht nicht nur um Personen, die sich kennen und die sich anrufen und sagen mal, wie findest du das? Ja, wunderbar, dass es das gibt. Aber es geht darum, dass man auch abseits von persönlichen Kontakten einfach eine Struktur hat, wo das stattfindet. Das ist in Holland deutlich besser.
Du hast über die Situation in Ungarn sehr eindringlich im Vorgespräch gesprochen und da wollte ich dich doch nochmal nachfragen, dass du uns ein bisschen sagst, wie ist die Situation da, was passiert da bei euch in Wien?
Wir sehen immer mehr ungarischen Patienten, Transpatienten, die kommen, weil sie keine Betreuung mehr in Ungarn finden. Was schrecklich ist, übrigens auch schrecklich für die Ärzte, die eigentlich, es gibt ja schon einige dort, die sehr gern behandeln würden, aber die unter massiven Drohungen leiden. Und das geht so weit, dass einige wirklich aufgehört haben zu behandeln, weil sie sich Sorgen machen, dass sie bald ihre Lizenz verlieren. Zusätzlich haben wir das Problem, dass wir in Österreich, in Wien, ungarischen Patienten sehen mit ganz obskure Lab-Werte, wo wir denken, was ist da los? Und die erzählen uns dann, welche Medikation sie nehmen, in welche Dosierung. Und das stimmt hinten und vorne nicht mit das, was wir dann in den Lab-Resultaten sehen. Was ein Hinweis darauf ist, dass sie Medikation bekommen haben oder eingekauft haben aus dubiosen Quellen, nicht kontrollierten Produktionsstätten irgendwo in Asien, die über Umwege nach Europa gelangen und das nehmen. Das halte ich für brandgefährlich und einfach nicht gesund. Das andere war, dass wir Hinweise bekommen haben von ein paar Patienten, dass sie auch von Apothekern, also mit einer Verschreibung, dass ihnen das Rezept, dass ihnen die Medikation nicht ausgehändigt wurden. Das ist noch einmal eine Verschlimmerung der Situation. Nur diese Hinweise habe ich versucht zu verifizieren und das ist uns nicht gelungen. Die Gruppe Hatzer, das ist eine Community-Gruppe, hat mir versichert, dass sie das eigentlich nicht bestätigen können und dass sie eher vermutet, dass es um Verschreibungen ging aus dem Ausland, die nicht akzeptiert wurden, weil da irgendwelche Formalfehler dabei waren. Aber insgesamt ist die Situation schreiend in Ungarn. Im Übrigen nicht nur, was die Trans-Community betrifft, sondern grundsätzlich alles, was deviantes Verhalten zeigt oder nicht Mitglied der Orbán-Partei ist, wird im Moment diskriminiert, marginalisiert. Und ja, keine Ahnung, wie das weitergeht. Nächstes Jahr sind Wahlen. Wir hoffen, dass die Opposition sich so stärkt und zusammenhält, dass da eine Veränderung in der Regierung kommt. Aber ich fürchte, dass das ein wishful thinking ist und dass wir noch weitere 5 Jahre die Situation haben werden.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Na, im Moment, dass es uns gelingt, diese Initiative rund um Ungarn ein paar Zentren zu errichten über der Grenze, wo ungarische Patienten korrekt behandelt werden können, dass das finanziert werden kann von der EU. Das ist noch völlig offen. Das ist natürlich auch eine politische Frage. Und sehr viele wollen sich nicht in die Nesseln setzen. Vergiss nicht, die Transgender-Thematik ist nicht hip. Damit kann man sich eigentlich keine Wähler kaufen. Das ist ein Minderheitenprogramm. Das heißt, wir brauchen einige engagierte Parlamentarier, die bereit sind, sich dafür einzusetzen. Wir haben ein paar Kontakten. Ob das ausreicht, das werden wir erst sehen.
Ich bin sehr beeindruckt von dir. Es war mir eine besondere Ehre, dich kennenzulernen hier auf dieser Veranstaltung. Und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du für die Community leistest. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Danke.
Keine so einfache Sendung heute.
Naja, das sind sie ja selten bei uns.
Das stimmt.
Das liegt in der Natur des Themas.
Das neue Jahr fängt schon wieder so richtig volle Kanne an. Bin gespannt, wie der Rest des Jahres wird.
Ja, ich auch.
Das war sie, die 27. Sendung. Tschüss, Daniel.
Tschüss, Cornelia.